Zunächst schönen Dank für den herzlichen Willkommensgruß vorhin. Wir dürfen auch grüßen von den Geschwistern aus Klingenthal. Ich möchte einen Bibeltext lesen aus dem 1. Timotheusbrief. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Hier steht geschrieben, es sagt der Apostel Paulus, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte, wozu ich bestellt worden bin als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, ein Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Beten, leben, reden. Das sind drei Stücke oder drei Elemente einer guten biblischen Glaubenshaltung. Und das finden wir in unserem Text. Ich gehe also nicht so sehr auf die inhaltliche Mitte dieses Abschnittes zu, auf das gedankliche Zentrum. Ein Gott, ein Mittler, ein Lösegeld. Das will ich heute nicht behandeln. Es sind drei gedankliche Schwerpunkte, die der Hauptsache etwas nebengelagert sind, aber eben durchaus wichtig nach meinem Ermessen. Beten zum Herrn, leben mit ihm, reden von ihm. Erster gedanklicher Stützpunkt, weitherziges, ernstliches Beten. Vers 1, ich ermahne nun vor allen Dingen, und dann kommt das, worum es geht, dass gebetet wird für alle Menschen. Zweiter gedanklicher Stützpunkt, gottverbundenes, gottesfürchtiges Leben. Vers 2, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Und dritte gedankliche Orientierung, es geht auch um das mutige, mündliche Zeugnis. Vers 6, schon Vers 5, da ist von Jesus Christus die Rede, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Also jetzt versteht ihr zunächst einmal meine gedankliche Linie, die ich ziehen möchte. Aber fangen wir vorne an. Weitherziges, ernstliches Beten. Das ist eine Notwendigkeit in unserer Zeit. Das ist wichtig. Paulus sagt, ich ermahne nun vor allen Dingen. Hier wird ein Vorrang herausgestellt oder eine Erstrangigkeit herausgehoben. Ich ermahne nun vor allen Dingen. Das steht nicht so häufig in der Bibel, diese Formulierung. Einmal hätten wir sie noch im 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Schauen wir mal kurz hin. 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen Gleiche Formulierung, ja, aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe und so weiter. Ein gewisser Vorrang wird herausgestellt, weitherziges, ernstliches Beten, ja, für alle Menschen steht hier. Deshalb sage ich, es geht um weitherziges Beten. Kurze Erinnerung an Salomo, an diesen alttestamentlichen König Salomo. Von ihm lesen wir in 1. Könige 4, Vers 29, dass Gott ihm ein weites Herz gab, wie der Sand am Ufer des Meeres. Weitherzigkeit. Ich weiß, das ist ein zwiespältiger Begriff, Weitherzigkeit. Aber beim Beten nicht. Beim Beten nicht. Das ist nur positiv zu sehen. Das weite Herz. Wir sollen beten für alle Menschen, sagt dieser Bibeltext. Also man kann nicht mit allen beten, das verlangt auch keiner von uns, denke ich, aber für alle kann man beten. Na, wie soll man das machen? Über 7 Milliarden Leute leben in dieser Welt, weit über 7. Geht schon Richtung 8. Also 7 Milliarden, das sind 7000 Millionen. Kann man ja kaum schreiben, sowas. Und jetzt für alle beten? Ja, es steht da. Was machen wir jetzt? Es steht da. Wir werden ja heute stark geprägt von dieser Sicht konkret beten. Konkret beten. Wenn es geht, ja, warum nicht? Aber das geht nicht immer. Und deshalb ist pauschales Beten auch nicht verkehrt oder verwerflich. Für alle Menschen, die allermeisten kennen wir überhaupt nicht. Aber beten können wir für alle Leute. Man kann beten für alle Verfolgten, pauschal. Man kann beten für alle, die gepflegt werden müssen, für alle, die pflegen. Viele, viele kennen wir gar nicht. Also nicht nur konkretes Beten mit Namen, Adresse, auch pauschales Beten, beides ist biblisch durchaus in Ordnung. Paulus sagt ja auch im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 18, wir sollen beten für alle Heiligen. Die allermeisten kennen wir überhaupt nicht, auch wenn es unsere Brüder, unsere Schwestern sind. Die allermeisten kennen wir überhaupt nicht. Und trotzdem kann man pauschal gesehen für alle Frommen beten. Es liegt aber noch ein anderer Sinn drin. Beten für alle Menschen. Und das mag vielleicht sogar der gedankliche Schwerpunkt sein. Es liegt noch ein anderer Sinn drin. Geschwister, dass es doch niemanden gibt, den wir kennen, für den wir nicht beten wollen. Ja, das liegt uns sicher am nächsten, dieser Gedanke. Das könnte es nämlich geben, dass wir für den Nachbarn nicht beten wollen, der irgendwie unehrlich mit uns war. Dass wir für den Bruder nicht beten wollen, der uns offensichtlich schon ausgetrickst hat, wo es auch an Redlichkeit gefehlt hat. Da kann es sein, dass sich da in uns etwas aufbaut. Ja, nein, für den nicht. Für den bete ich nicht. Da mögen andere beten, hoffentlich finden sich keine. Ja, so eine hässliche Gesinnung kann man inoffiziell haben. Offiziell kann man sich die nicht leisten. Aber inoffiziell kann man die haben. Und dagegen richtet sich, denke ich, unser Text. Beten für alle Menschen. Ich denke an eine Sondersituation im Alten Testament, wo Gott Fürbitte für sein Volk verboten hat. Sondersituation im Alten Testament, eine Situation außer Regelfall, möchte ich sagen. Prophet Jeremia, den hatten wir doch vorhin schon bei den Ansagen. Prophet Jeremia, Kapitel 7, Kapitel 11, Kapitel 14. Ich meine mindestens dreimal, wo Gott die Fürbitte für sein Volk dem Propheten untersagt. Bet nicht mehr für sie, jetzt kommt Gericht. Das gibt es offensichtlich auch. Kann es in Ausnahmefällen auch geben. Aber das muss Gott natürlich dann auch so deutlich machen. Beten zum Herrn für alle Menschen, ja, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Diese Leute werden also herausgehoben, werden besonders genannt, Vorgesetzte und Übergeordnete. Manchmal ist es auch an dieser Stelle eine vorwurfsvolle Gesinnung, die uns das Beten für solche Leute erschwert. Ja, auch die uns Übergeordneten machen unter Umständen immer wieder auch Fehler. Aber Geschwister, in der Fürbitte beten wir immer für fehlerhafte Menschen. Eine andere Kategorie habe ich noch nicht entdeckt in dieser Welt. Wir beten immer für fehlerhafte Menschen. Dann möglichst auch an dieser Stelle, wenn es um Vorgesetzte und Übergeordnete geht. Man kann für schlimme Menschen beten. In einer freundlichen, wohlwollenden Art, dass ihnen Gott Selbsterkenntnis schenkt, den Geist der Buße gibt. Ja, kann man durchaus. Und das mit einer dankbaren Grundhaltung, wie es dieser Bibeltext wohl auch meint. Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen. Prophet Daniel, Kapitel 2, 21. Gott setzt Könige ein und er setzt sie auch ab. Gott ändert Zeiten und Zeitpunkte. Paul Gerhardt hat es in einem Lied so in einem Satz formuliert: Gott sitzt im Regiment. Wenn man den Gedanken festhält und bewahrt, kann man auch dankbar beten. Ja, wir gehen einen Schritt weiter. Also nicht nur beten im Leben ist eine hauptsächliche Sache, aber es geht auch ums Leben. Mit dem Herrn leben, das schließt sich ja gleich an. Beten im rechten Sinn, wie wir es versucht haben, jetzt zu bedenken, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Mit dem Herrn leben. Gottverbundenes, gottesfürchtiges Leben. Hier ist tatsächlich von Ruhe und Stille die Rede. Und das in unserer Zeit? Tatsächlich, es steht da. Es steht da, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Ja, wie kann das denn überhaupt sein? Was ist die Basis dafür? Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, ihr lieben Geschwister, dass unser Leben als Christen, als wiedergeborene Leute, ja unter dem Satz steht, und das ist ein Kreuzeswort unseres Herrn: Es ist vollbracht. das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha ist das Fundament unserer geistlichen Existenz, der Sühnetod unseres Herrn Jesus Christus ist die Basis für uns. Es ist vollbracht. Das Allerwichtigste, was getan werden musste, das ist erledigt. Das liegt nicht als Aufgabe vor uns, als schwer erfüllbare Aufgabe vor uns. Nein, das Erlösungswerk ist vollbracht. Jetzt nehme ich mal Bezug auf den Wochenspruch, den wir vorhin gehört haben. Matthäus 11, 28 und folgende. Da sagt der Herr Jesus, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich will euch erquicken oder erfrischen, wäre der modernere Ausdruck, oder anders formuliert, wie wir es eigentlich kennen. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich will euch Ruhe geben. Jetzt sind wir wieder dran an diesem Gedanken, ruhiges und stilles Leben. Da lädt der Herr ein, dass Leute zu ihm kommen, und er sagt nicht, ich habe eine Fülle von Aufgaben, ich habe eine Überfülle von Aufträgen, schafft er sowieso nicht. Nein, das sagt er in diesem Zusammenhang nicht. Er will Ruhe geben. Das Kommen zu dem Herrn Jesus, die Lebensgemeinschaft mit ihm entlastet und beschenkt zunächst. Kolosser 2, 13, wo Paulus sagt, dass Gott uns in Christus alle Vergehungen vergeben hat. Das ist Geschenk. Ruhiges und stilles Leben, das ist nicht ein Argument für Gedankenlosigkeit oder Tatenlosigkeit. Aber es soll uns zum Genuss der Gnade helfen. Ihr lieben Geschwister, das haben wir, behaupte ich jetzt einfach mal so, das haben wir fast verlernt. Gnade Gottes zu genießen. Das haben die Frommen vor uns, ist meine Einschätzung, das haben die manchmal besser gebracht. Sich darüber zu freuen, über diese unverdiente göttliche Gunst, die in dem Herrn Jesus zu uns gekommen ist. Johannes 1, ja, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Genuss der Gnade, ruhiges, stilles Leben, das vom Kreuzesgeschehen her gedacht wird. Es ist vollbracht. Die Sache mit den Aufgaben, die kommt auch, aber an anderer Stelle. Zunächst einmal dieser Gedanke Lebensübergabe an Jesus Christus, Lebensgemeinschaft mit dem Heiland, entlastet und beschenkt. Ja, aber warum ist das in unserer Zeit doch so problematisch? Was sind so die Faktoren, die unsere Heils- und Lebensgemeinschaft mit dem Herrn beeinträchtigen? Die das nicht mehr zulassen wollen, ruhiges und stilles Leben. Manchmal sind es einfach chaotische Lebenszusammenhänge, die das Ganze auch stören. Oder wir legen mittlerweile viel zu viel Erlebniserwartung in den Tag. Das ist auch ein Symptom unserer Zeit, dass man zu viel Erlebniserwartung in den Tag legt. Ja, und dann haben wir ein Übermaß an Information und an Kommunikation in unserer Zeit und Welt. Können das nicht Störfaktoren sein die eben, ja, ruhiges und stilles Leben, Freude am Herrn, Genuss der Gnade, die das ja irgendwie zumindest beeinträchtigen. Wir dürfen darüber nachdenken. Leute, die auf dieser Basis denken und auch leben, versuchen ihre alltäglichen Pflichten, so schlicht sie sein mögen, geheiligt zu erfüllen. Ja, sie versuchen den Alltag ernst zu nehmen. Irgendwie habe ich es mal bei Wilhelm Busch gelesen, bei diesem bekannten Evangelisten der Nachkriegszeit. Wilhelm Busch hat es ungefähr so geschrieben, ich zitiere jetzt nicht sauber, das ist sinngemäß: die Treue im Kleinen ist die beste Zurüstung für künftige Zeiten, für kommende Entscheidungszeiten. Scheint mir ein wertvoller Gedanke zu sein. Die Treue im Kleinen qualifiziert für Weiteres. Ruhiges und stilles Leben in aller Gottseligkeit, und nun habe ich hier eine Übersetzung, da steht und würdigem Ernst. In den meisten Übersetzungen steht Ehrbarkeit. Gut. Es gibt noch eine ältere Luther-Übersetzung, da steht in einer Fußnote sogar tiefer Ernst. Würdiger Ernst. Gottverbundenheit, würdiger Ernst. Ja, warum das denn? Warum so eine Überlegung? Ihr Lieben, das Leben ist mehr als ein Spaß, als ein Scherz. Einer hat es mal so gesagt, das Leben ist eine Reise ohne Rückfahrkarte. Und das Leben, das irdische Leben, mündet ein in die Ewigkeit, bei jedem. Dabei heißt Ewigkeit dann entweder unüberwindbare Gottesferne oder unverlierbare Gottesnähe. Das heißt Ewigkeit. Unter anderem könnte man noch mehr dazu sagen, aber unter anderem heißt es das. Und deshalb vermute ich auch diesen Gedanken hier, würdiger Ernst. Tiefer Ernst, mehr als Spaß und Scherz, ist das irdische Leben eines Menschen. Gottverbundenes, gottesfürchtiges Leben. Und jetzt der letzte gedankliche Stützpunkt. Es geht nach diesem Bibeltext auch um das mutige mündliche Zeugnis. Beten, wichtig. Leben, wichtig, aber auch das mündliche Zeugnis für unseren Herrn gehört dazu. Nochmal lesen. Der Mensch Christus Jesus gab sich selbst zum Lösegeld für alle, ja, Vers 5 und 6, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Man kann auch übersetzen zu seinen Zeiten. Man kann es auch so wiedergeben, zur rechten Zeit oder zu rechten Zeiten. Also nicht immer, nicht ständig von Jesus Christus sprechen. Hier gibt's ja auch ein ungesundes Übermaß. Dahin führt uns die Bibel nicht. Zur rechten Zeit, zu rechten Zeiten geht es um das mutige, mündliche Zeugnis. Hier ist vom Herold die Rede und vom Apostel. Der Herold war damals der amtliche Sprecher des Königs. Der Herold gab verlässliche Informationen. Ja, und hier steht der Apostel Paulus mit seinem Auftrag, mit seiner Ausrüstung, Aber Geschwister, es ist auch unsere Position, nicht die des Apostels, aber der Heroldsdienst ist auch uns aufgetragen. Etwas von unserem Herrn, von diesem Menschen Christus Jesus zu sagen, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle. Das mutige, mündliche Zeugnis. In der früheren Reichsgottesgeschichte gab es einen Satz. Der ist nicht unnütz, aber fragwürdig ist er auch. Ich sage ihn euch mal. Verkündige das Evangelium, wenn nötig, nimm Worte dazu. Überlegt euch das mal. Unnütz ist er nicht, der Satz, nein, aber fragwürdig ist er auch. Verkündige das Evangelium, wenn nötig, nimm Worte dazu. Das ist jetzt kein Wort für Evangelisten, das ist für uns einfache Leute gedacht, für die einfachen Leute in der Reichsgottesgeschichte. Na, wie kommt man denn damit zurecht? Verkündige das Evangelium, wenn nötig, nimm Worte dazu. Das Evangelium ist doch eine Wortbotschaft. Das ist doch biblisch gesichert. 1. Korinther 1,18. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz. Das Evangelium ist eine Wortbotschaft. Richtig. Aber gutes Verhalten, gute Werke haben immer wieder die Sprungbrettfunktion zum guten Wort. Das dürfen wir auch beachten und bedenken. Warum haben wir trotzdem öfters Mühe, uns mutig im mündlichen Zeugnis auf die Seite des Herrn Jesus zu stellen? Geht's nur mir so oder stimmt ihr mir zu? Wir haben immer wieder Mühe. Der Herr muss uns überwinden, aber leicht fällt es uns nicht immer, mutig vom Herrn zu sprechen. Warum denn? Ich versuch's mal etwas zu begründen. Der Herr Jesus ist die große Persönlichkeit in der unsichtbaren Welt. Die Bibel nennt ihn alleinigen Machthaber, König der Könige, Herr aller Herren. Steht geschrieben, glauben wir. Aber mit menschlichen Mitteln ist das nicht zu beweisen. Seht ihr? Und deshalb haben wir manchmal Mühe, das freudig zu bekennen. Wir sind Leute, die in dieser sichtbaren Welt leben und bezeugen einen großen Herrn, der im unsichtbaren Bereich lebt und thront und wirkt. Ein zweiter Grund, warum wir manchmal Mühe haben, uns so auf die Seite des Herrn zu stellen: Wir Christen sind fehlerhafte Menschen, die uns näher kennen, werden das jedem von uns bestätigen, dass wir fehlerhafte Leute sind. Hier gibt es keinen prinzipiellen Unterschied, höchstens einen graduellen, den gibt's gewiss, aber prinzipiellen nicht. Wir sind fehlerhafte Menschen, und jetzt geht es darum, einen tadellosen Erretter und Erlöser zu bekennen, zu bezeugen. Und wir merken sehr wohl, dass wir Christen oft nicht die Christusqualität haben. die wir haben sollten. Verstehen wir dann den Apostel Petrus? Ich schlage mal kurz seinen ersten Brief nochmal auf, Kapitel 3. Ja, 1. Petrus 3, Vers 15. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert. Also seid bereit zum Zeugnis über die Hoffnung, die in euch ist. So geht der Text weiter. Aber mit Sanftmut und Furcht. Aha. Also ein Zeugnis für den Herrn Jesus nie im Geist der Überlegenheit. Nicht um irgendwo aufzutrumpfen. Nein. Mit Sanftmut und Ehrfurcht. Respektvoll. Anderen Leuten gegenüber, die den Herrn noch nicht kennen. Wir sind fehlerhafte Leute und bezeugen einen tadellosen Herrn und Retter. Das sollen wir nicht vergessen. Der Apostel Paulus empfiehlt uns ja auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, eine bittende Art im Zeugnis. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Er empfiehlt uns eine bittende Art. Wie wir es nun auch machen und wie wir es halten, Beispiel einfach, manche verteilen ja auch gern christliche Kleinschriften, Traktate. Am besten, man macht's in einer bittenden Art. Darf ich Ihnen eine christliche Kleinschrift schenken? Darf ich Ihnen dieses kleine Büchlein geben? Es spricht von der Ewigkeit. Darf ich das, ja? Und dann entscheidet derjenige, dem es angeboten wird, ob er es mag oder nicht. Möge uns der Herr helfen, dass wir in allen drei Stücken beten, leben, reden, zu ihm hin wachsen und auch reifen.